BR Heimat lesen.
Recht herzlich grüß Gott, Land. Der Frühball-Stefan ist am Mikrofon. Heimat lesen beschert uns ein neues Buch. Ein heiteres, bohrisches Werk ist das, voller Bauernschleue und vergnüglichem Hintersinn. Madame Bäuerin heißt es. Lena Christ hat es sich ausgedacht. Die bayerische Schriftstellerin Lena Christ ist im Herbst 1881 im oberbayerischen Glonn geboren und am Anfang ihres kurzen Lebens hat alles so ausgeschaut, als könnte es ein glückliches Leben werden. Die kleine Magdalena wächst bei ihrer Großmutter auf, ist in der Schule ein talentiertes und aufgewecktes Kind. Als Lena 7 Jahre alt ist, heiratet ihre Mutter in die große Stadt hinein nach München und macht ihr in der Folge das Leben zur Hölle. Immer wieder versucht Lena, den Misshandlungen und der Schwerstarbeit im elterlichen Wirtshaus zu entfliehen. Als 20-Jährige heiratet sie, schenkt mehreren Kindern das Leben und leidet zunehmend unter der Trunksucht ihres gewalttätigen Gemahls. Nach 8 Jahren Ehe trennt sie sich von ihm und verlässt ihn mitsamt den Kindern. Lena Christ beginnt zu schreiben und noch im selben Jahr, als ihre Ehe geschieden wird, heiratet sie den Schriftsteller Peter Jerusalem. In diesem Jahr, 1912, erscheinen mit Hilfe von Ludwig Thoma ihre Kindheitserinnerungen, Erinnerungen einer Überflüssigen. Das Buch wird ein finanzieller Erfolg und erhält dazu gute Kritiken. Es folgen weitere Werke, die zu den großen bayerischen Romanen zählen. 1919 schließlich Madame Bäuerin, das in der Nachbarschaft ihres Geburtsortes spielt. Ein heiteres Werk, ausnahmsweise. Seinen Erfolg wird Lena Christ nicht mehr erleben. Sie erkrankt an Tuberkulose, fälscht in ihrer Not Bilder und beendet ihr Leben am 30. Juni 1920 schließlich auf dem Münchner Waldfriedhof mit Hilfe von Ziankali. Da ist sie noch keine 40 Jahre alt. Madame Bäuerin nimmt ein letztes Mal in ihrem literarischen Schaffen das große Thema von Lena Christ auf, die Frage, wo gehöre ich hin? Die Sehnsucht nach Heimat, das Überwinden sozialer Zwänge.
Die Geschichte hebt an um die Zeit, da unser lieber Herr bereits seine Himmelfahrt getan, den Heiligen Geist gesandt und das Heu auf den Wiesen gut und dürr genug gemacht hat zum Heimfahren. Um diese Zeit haben die Weibsleute draußen auf dem Lande gemeiniglich ihre großen Wasch- und Putztage. Denn nach altem Brauch und Herkommen räumt man noch vor Beginn der großen Ernte mit dem ganzen rußigen Nachlass des Winters gründlich auf. Da weißelt und tüncht man Stuben und Kammern, Kuchel und Speis, Hausflöz und Stall, verschönt den ganzen Bauernhof und putzt ihn säuberlich heraus, auf das der Segen Gottes umso lieber Einkehr darin halten möchte. Und die Vorhänge und Polsterziechen, das Linnen und Bettzeug wird gewaschen und gebleicht, damit es wieder frisch und sauber ist und seine Schuldigkeit tut, so lange, bis die Bäuerin das Kirchweihmehl in die Truhe siebt und das Schmalz ausgängt und siedet für Krapfen und Küchel. Beim Schirmoser zu Berganger aber haben sie heute noch einen besonderen Grund zu solcher Stöberei und Arbeit. Ihre langjährige Sommerfrischlerin, die verwitwete Frau Rechtsrätin Schäuflein, hat für die nächsten Tage ihre Ankunft gemeldet. Nun sind ja im Allgemeinen die Stadtleut keine absonderlich willkommenen Gäste auf dem Land. Aber so im Besonderen macht doch manche Bäuerin eine Ausnahme und lässt ein paar von den Städtischen in ihren üppigen Flaumbetten schlafen. Freilich nur gegen gutes Entgelt. Denn umsonst ist der Tod und der kostet das Leben. Und wenn sie auch darüber brummt, dass ihr die verhungerten Stoderer den Schmolzhaufen, die Mehltruhen und die Eierschüssel leerfressen, so ist ihr das Geld, welches die Sommergäste bei ihr sitzen lassen, doch eine so willkommene Nebeneinnahme, dass sie willig für etliche Wochen auf ihren Groll gegen sie vergisst. Denn der Hunger nach Profit ist bei jeder Bäuerin so groß, dass sie gern auf weiß Gott was alles verzichtet, wenn nur ihr Geldbeutel Nutzen davon hat. Und dann ist doch auch noch die Nachbarin da. Wenn die hörte, dass drüben beim Nachbarn Sommergäste abgewiesen wurden, so liefe sie ihnen sicherlich nach und böte ihnen die beste Stube des Hauses an, bloß um die andere zu ärgern. Darum schränkt man sich über Sommer ein, so gut man nur kann. Das eheliche Schlafgemach wird zur Rumpelkammer, in der man alles aufstapelt, was sonst in den verschiedenen Kammern hing, lag und stand. Da türmen sich Pappschachteln mit Strohhüten, Pelzen, Atlaskränzen und Brautkronen. Totenkränze hängen neben Flachszöpfen und Kümmelbüscheln, Honighäfen stehen neben Schnapskrügeln und Spinnradeln und zwischen Schüsseln mit Bienenwaben liegen Berge von Flickwäsche. Darunter aber sind die Schätze an Eiern und Schmalz verborgen, die man nicht jedem zeigen will, der ins Haus kommt. Hat die Bäuerin Kinder, so liegen sie während dieser Zeit droben im Grät, auf dem Vorplatz neben der Stiege, immer zwei in einer mageren Betthaut. Und die alte Großmutter muss es sich auch noch gefallen lassen, dass man ihr eine zweite oder dritte Bettstelle in das Austragstüblein rückt, darin noch ein paar Söhne oder Töchter des Hauses ihre Schlafstatt einrichten. Und dann werden die guten Stuben und Kammern gekehrt und geschrubbt, von Spinnweben gesäubert und mit Rupfenblachen belegt. Aber nur ein paar Monate lang hält die Bäuerin dies Leben aus. Nur während der Zeit der Ernte, da sie selber entweder viel mit ihren Leuten auf dem Felde ist oder aber den ganzen Tag in Stall und Küche werkt und den Hof versorgt, indes die anderen Weizen, Korn und Grummet einernten. In diesen Tagen hat sie nicht derweil, die Stadtleut viel zu betrachten und sich über ihr Tun zu ärgern. Im Herbst aber oder gar im Frühjahr, da ist sie anders. Da kann ihr kein Sterbensmensch auf Gottes Erdboden ungelegener ins Haus kommen als so ein Stadtfrack. Und es kann kein Städter etwas Ungeschickteres tun, als sich in einem Bauernhof einzuquartieren, ehe die Erde und die Sonne ins Zeichen der Hundstage tritt. Darum findet man auch heute die Schiermoserin greinend und brummend über den Unverstand der Stadtleut, die mitten unterm Heuen und Ausweißeln daherrumpeln, an dem enzgroßen Waschzuber stehend und eine Bettsiche um die andere reibend und schwenkend. Na, wär ich halt sag, lange Haar, kurzer Verstand heißt's. Und Stadtleut haben überhaupt kein wenig. Sind Kunden so nicht schon im Auswärts auf den Knackhocker? Dass nicht gleich schon auf Lichtmess oder Weihnachten in Sommer frisch gehen. Jetzt kam, dass der Schnee weg ist, mitten unterm Hain und Ausweißeln. Sie werkt und hantiert wütend weiter und kann nicht aufhören, über die Städter im Allgemeinen und die Rechtsrätin Schäuflein im Besonderen zu wettern. Daneben an der Waschbank steht ihre jüngste Tochter, die Barbara, seift und bürstet grobe Hemden und singt dazu mit weinerlicher Stimme ein rührseliges Lied vom Herzverbittern und von mir gehen. Und dazu schleppt eine Magd in zwei Eimern bald kaltes, bald heißes Wasser herbei und lässt geduldig ein Donnerwetter ums andere über sich ergehen, weil sie der Schiermoserin zu langsam, der Barbara aber zu schnell werkt, der einen das kalte und der anderen das heiße Wasser über die Füße gießt und endlich gar noch der alten Großmutter, die strickend und nörgelnd auf der Hausbank sitzt, den knallroten Wollknäuel mit ihrem klappernden Holzschuh in eine trübe Wasserlache stößt. Drinnen in der Wohnstube aber werkt der alte taube Großvater, taucht den langgestielten altmodischen Malerpinsel in die himmelblaue Kalkbrühe und streicht bedächtig Fleck um Fleck, bis zu guter Letzt die ganze Stube gleich dem sommerlichen Himmel draußen im schönsten Blau erstrahlt. Danach trägt er seinen Farbkübel hinaus in die Kuchel, mischt ein Päcklein helles Gelb unter den blauen Kalk und beginnt so dann auch hier das Werk der Verschönerung. Des Schiermosers zweite Tochter, die Maridl, hantiert derweil in den fertigen Räumen frisch mit Schrubber und Besen, und der Ochsenbub zieht bedächtig rings an den getünchten Wänden mit dunkelbrauner Farbe breite Striche als Zierde und Abschluss und pfeift dazu den neuesten Gassenhauer. So hat ein jedes im Haus seine Arbeit. Draußen auf den Wiesen aber werkt der Schiermoser mit den Knechten und Dirnen. Die einen mähen, die anderen wenden und die dritten wiederum häufeln das trockene Heu und führen es heim. Des Schiermosers einziger Sohn aber, der Franz, war zu Holzkirchen auf dem Viehmarkt und fährt nun gemächlich heim zu. Langsam lässt er den Braunen über die bergige Straße hinauftraben und pfeift dazu die Melodie eines derben Landlers. An der Wegkreuzung zwischen Straß und Au steht der Hof des Strasslerbauern. Und hinter der Streuschupfe des Hofes steht die Nandl, des Strasslerbauern Tochter, und schaut auf das herankommende Fuhrwerk des Schirmuser Franzl. Denn die Nandl wär in ihrer Seele nicht abgeneigt, einmal Schirmuserin zu werden. Als daher der Franzl in ihre Nähe kommt, begrüßt sie ihn mit breitem Lachen und fragt: »Ey, du, wo aus denn?« »Heim zu«, erwidert der Franzl und will weiterfahren. Aber die Nandl fragt weiter: »Wo kimmst denn her?«
»Von Holzkirch, am Viehmarkt bin ich gewesen.«
Nun hält er doch sein Fuhrwerk an, denn die Nandl wird anzüglich.
»Hast da noch ein sauer Stück ausgeschaut?«
»Weißt du, bei zwei Hacksatz meinst, nachher muss ich nachsagen«, erwidert er ihr schmunzelnd und steigt vom Wagen. »Teutzkirchner Kaibin sind gar nicht danach, dass einer im Fiduz drauf kriegen kund.«
»Ja no«, meint die Nandl, »du bist aber auch gleich so ein Hartliger. Bis dir einmal ebs taugt.«
Sie lacht kokett. Der Franzl fasst sie um die Hüften. »Meinst, dass mir du nicht taugen darfst?«, fragt er halblaut und sucht ihren Mund. Die Nandl lacht laut und geziert auf.
»Du bist aber ein Schlankel, du!«
Sie entwindet sich seinem Arm.
»Ja, ja, zum für Nahen halten tat er wohl a jede taugen, gell? Aber zum Heiraten?«
»Geh, brummelt nicht, Dirndl«, unterbricht der Tropf ihre Betrachtung und verschließt ihr den Mund auf eine Weise, dass sie das Weiterschwatzen von selber vergisst.
Dann lacht er belustigt auf, steigt auf sein Fuhrwerk und ruft:
»Zum für Nahen halten, hast gesagt, gell? Zepers andern taugt's auch nicht, das Weiberkittl übernannt. Hier, Alter, fahr zu!«
Und er fährt davon, indes die Nandl dasteht und ihm mit einem Gemisch von Zorn und Sehnsucht nachschaut, bis er hinter den ersten Bäumen des nahen Waldes verschwunden ist. Mit der Erkenntnis, dass alle Mannsbilder, besonders aber der Schirmuser Franzl, lose Rüpel seien, geht sie aufseufzend wieder zurück ins Haus zu ihrer Arbeit. Der Franzl aber versetzt seinen Braunen in einen frischen Trab, rückt das Plüschhütl keck aufs linke Ohr und singt:
»Aber geh, du Blauaugerte, geh für die Taugerti, geh für die Wari recht, wann i die Mächt.«
Des Schirmosers Franzl ist gerade am Tage des heiligen Antonius 25 Jährlein alt geworden, hat außer seinem körperlichen Ebenmaß und seinem strohgelben Schnurrbart auch noch einen ebenso blonden Lockenkopf und dazu ganz dunkelbraune Augen. Dies alles schätzen die Weiberleut in der Umgegend an ihm. Seine Kameraden aber und die Burschen der Gemeinde achten sein manniges Wesen und seine bäurische Schlauheit, zählen auf sein gegebenes Wort und fürchten ihn in seinem Zorn. Was ihn aber besonders seinem Vater lieb und wert macht, ist seine Brauchbarkeit zu allem, was den Schirmoserhof und sein Gedeihen betrifft. Soll ein Ross vertauscht oder eine Kuh gehandelt, ein Stadel gebaut oder Geld auf die Bank gelegt werden, der Franzl wird zuerst darüber gehört. Und hat er einmal eine Sache als gut und recht befunden, so dürfte der ganze übrige Schirmoserhof und ganz Berganger dazu dagegen sein, es würde doch nur so gemacht, wie der Franzl meinte, und nicht anders. Denn erstlich hatte er die 3 Jahre drinnen in der Residenz bei den schweren Reitern gedient und sich dabei so ausgezeichnet, dass man ihm die goldenen Borten des Unteroffiziers auf die königsblaue Reitermontur setzte. Und dann war er ein ganzes Jahr auf einem wirklichen königlichen Gutshof gewesen als Oberschweizer. Ein naher Verwandter hatte nämlich daselbst eine Verwalterstelle und der gute Vetter wollte nun auch dem Franzl einen Einblick in den Betrieb einer solchen Wirtschaft geben, auf dass es ihm einmal droben in seinem Schirmoserhof zu Nutz und Frommen gereichen möchte. Also hatte Franz doch allerhand gesehen, gehört und gelernt und konnte wohl ein Wörtlein mitreden, wenn es sein musste. Er tat dies auch zur rechten Zeit und brachte allmählich einen ziemlich neumodischen Zug in die väterliche Wirtschaft. Allerdings sehr zum Verdruss seiner Mutter, die alles, was neu oder aus der Stadt war, hasste und verwarf und nicht minder zum Ärger seiner Großeltern, der alten Schirmoserleut, die in allem Neumodischen eine Quelle von Unkosten, Verdruss und Unbehagen sahen und viel lieber an dem Althergebrachten und Gewohnten hingen. Aber wie gesagt, es half nichts, dass die drei anderer Meinung waren. Franzl hatte recht, auch wenn er einmal nicht ganz recht hatte. Und sein Vater, der selber schon immer ein wenig zu den modischen Bauern und ihren Maschinen hielt, stand fest auf Seiten seines Sohnes. Wie war es doch gewesen damals, als der neue Motorpflug auf den Schirmoserhof kam und die Dreschmaschine? Natürlich, der Franz hatte das Zeug beim Herrn Vetter droben im königlichen Gutshof gesehen und sofort hieß es, so ein Motor muss her und so eine Maschine. Da hat man grad mehr die halberte Arbeit und dabei den doppelten Nutzen. Das langweilige Drischeldreschen passt mir eh schon lang nimmer. Den ganzen Winter wieder auf dem Drehspun ausgefrieren, na, mir war es recht. Wohl fuhr die Schiermoserin mit Himmelkreuz und Laudon dazwischen und blärte. Nix da! So viel Geld ausschmeißen, sind nix mehr. Es mit den neumodischen Graffi. Solang ich noch ein offenes Auge hab, werd mit der Drischeldroschen, dass es wisst. Bei einmal gestorben bin, na kind's von mir aus mit den Dreschflegel da, was mögt's. Und ein Motorpflug, zu was mir ein Motorpflug brauchen, möchte wissen. Für was mir ein Stall voll Ros haben, möchte wissen. Was half's? Umsonst war ihr Greinen. Der Franzl hatte geredet und der Alte reiste sofort zum Herrn Vetter, ließ sich die Neuheit zeigen und kam heim mit der Botschaft: Auf die Woche müsst den neuen Motorpflug von der Bahn holen und die neue Dreschmaschine. Jawohl, so war's. Und so ging's mit dem elektrischen Licht und mit der Xottmaschine, mit der Zentrifuge und mit der Wasserleitung. Alles Neue, was irgendwo den Kopf in die Höhe streckte, musste her. Denn der Herr Sohn hatte geredet. So war's. Und so ist es auch heute noch. Und gerade am Tag, da der Schreibebrief von der Frau Rechtsrätin Schäuflein mit der Botschaft kommt, dass sie, ihre Frau Schwägerin Adele und ihre Tochter Rosalie die Absicht hätten, nächsten Samstag wieder in Berganger und auf dem Schirmoserhof zu landen und da selbst den Sommer über zu verbleiben, gerade an dem Tag zeigt es sich wieder, dass Franz Schirmosers Wille der allein Maßgebende ist und dass der ganze Hof nach seiner Pfeife zu tanzen hat. Gehe es, wie es wolle. Grad um die Abendessenszeit ist es. Die Schirmoserin steht greinend und brummend in der Kuchel und kann erst die Nudelpfanne nicht finden und dann das Backschäuferl, darauf die Schmarrenschüssel nicht und zuletzt den Dreihacks.
Mit irgendeiner Ausweislerei und Umeinandrammerei, wettert sie. Die Kuchel hätt's leicht noch da bis zum Kirter. Aber na, ausgeweißelt muss werden. Zwing deine Stadtschäsen da. Mir meinet schon der Kini kam oder der Kaiser. Mir weiß ja da, dass nix dahinter ist, hinter derer Rechtsrätin und ihrer nicht Dächter. Und hinter der anderen alten Schachtel auch nicht. Was aus der Stadt gekommen ist, hat noch nie ebs taugt, noch gar nie nicht.
Und da ihr Mann, der Schirmoser, in die Kuchel kommt und sich dreinmischt, indem er meint, na, grad gar so unrecht sind's nicht in seine Sommerfrischler. Man muss schon Kirch beim Dorf lassen. Sie haben alle bei schön zahlt. Da fährt sie ihn giftig an.
Natürlich, der ganz Gescheite. Das glaube ich. Sonst nicht vielleicht noch schuldig bleiben auch. Ist noch nicht Sache nur, dass man's geduld, die Stadtgesellschaft. Dass man nicht einmal mehr Herr ist über seine Sache. Darf man sich sein Haus voll anrammen lassen und Bette zusammenlegen und das Gras zerdrehen und das Sach ausschniffen?
In diesem Augenblick treten der Großvater und die Großmutter in die Kuchel und die Alte weiß sogleich, um was es geht.
Und da hat's auch ganz recht warm,
unterbricht sie ihre Tochter, die immer noch warm von ihr genannt wird.
Ich hab's auch gar nicht mit den Sommerfrischler. Das gut zahlen, na ja, das ist wahr. Aber Gaudi hat man auch grad nur damit. Grad nur, sag ich. Und alle Damen lang fragen's die eb's anders und möchten's eb's anders und wissen's eb's anders. Ist eppa nicht wahr, Vater?
Sie schreit die letzten Worte ihrem tauben Eheherrn ins Ohr. Und der Alte lacht mit seinem zahnlosen Mund, lacht übers ganze Gesicht und meint,
ja, recht warm ist gewesen, recht schöne Deck haben wir, der Trickert's auch gut.
Und vergnügt zündet er seine Pfeife an. Der Schirmoser aber wiederholt eigensinnig,
»Man muss Kirch beim Dorf lassen, gar so zwider ist nicht, Frau Rechtsrat. Und wenn die anderen Sommerfrischler haben, dann können wir auch einen haben. Das ist kein Schand nicht. Das gehört zum Verschönerungsverein. Damit hat er es aber ganz und gar verdorben bei den zwei Weibsbildern und er muss sich ein schönes Donnerwetter gefallen lassen. Zum Verschönerungsverein, ruft die Schirmoserin giftig aus und die Alte meint,
weiß schon so schön sind die Stodderer, hint mager und fuhren dir und zusammengericht wird Spatzen scheichern. Da beißt man nicht gehst mit ihrer Verschönerung.
Und mit enkerm neumodischen Klump überhaupt, fängt Waben wieder an. Mit enkerne Genossenschaften und Verein übereinander. Ein Reifeisenverein lasse die mir ja noch gefallen, aber Franz Schirmoser tritt im selben Augenblick ein. Was ist mit dem Reifeisen? Fragt er. Ah, nixen. Die Schirmoserin stößt wütend in dem Mehlschmarrn herum, während sie es sagt. Und die Alte geht schnell hinaus. Aber sie kommt sogleich wieder, denn die Neugier plagt sie doch zu stark. Der Schirmoser aber sagt grad in dem Augenblick zu seinem Sohn, »Er kreiz ist heut mit de Weiberleid. Auf einmal passt er nicht Rechtsrätin nimmer.« Worauf die Schirmoserin heftig erwidert,
»De hab mir noch nie nicht passt, dass es wisst's.«
Da hält die Alte ihre Zeit für gekommen, auch dreinzureden.
»Na ja«, meint sie, »mir tut ihnen ja nix weg. Aber wir hätten auch ohne Sommerfrischler auskommen können. Wir hätten durchaus gar keinen braucht. Gar keinen. Das sei so gie.«
Und ihre Tochter fährt abermals giftig dazwischen.
»Ich hab's noch gar nie nicht mengt, die Stadtfracken. Ich hab mich allweil gespreizt dagegen. Aber no, inser einer is hat er gar nehmt. Inser einer hat ja daherin nix mehr zum Reden, seitdem das der Bus Maiofer hat.«
Bis hierher hat sie ihr Sohn ruhig reden lassen. Jetzt aber fährt er ihr doch wild ins Wort.
»Und jetzt gelangt's nachher, sag ich, und eine Ruhe möchte ich haben. Und inserne Sommerfrischler bleiben da, solang's es gefreit. Und bei's da sind, sind's da. Verstanden? Und bei's nicht so gemacht wird da herin, wie es recht und richtig ist. Nachher geh, auf der Stelle geh. Nachher kind's mit fremde Leid wirtschaften, dass das weißt.«
Das hilft. Die Schirmoserin werkt mit brennrotem Kopf und klappert mit Tellern und Tiegeln, aber sie erwidert kein Wort mehr. Und die Alte läuft eilends davon. Der Schirmoser aber pfeift gellend durchs Haus und ruft die Leute zum Essen, indes der Franz ruhig, als wär nichts gewesen, fragt,
»Gibt's ein Milli oder ein Tauch zum Schmarren, Mutter?«
Darauf ihm die Schirmoserin bockig erwidert,
»Ein Tauch, zu jespen.«
Und also ist es bestimmt, dass die Frau Rechtsrätin Schäuflein, ihre Tochter Rosalie und ihre Schwägerin Adele am nächsten Samstag zu Schirmosers aufs Land gehen. Als der nun in Gott ruhende Rechtsrat Schäuflein dies zeitliche Dasein segnete, beweinten ihn eine trostlose Gattin, drei Töchter und eine Schwester. So konnte man es wenigstens am nächsten Tag im Abendblatt lesen. Leider war dies aber auch schier alles, was er den kommenden Tagen als Vermächtnis hinterließ, obgleich es ganz anders hätte sein können. Denn er stammte von Eltern her, die ihrerseits alle Vorbedingungen späterer Wohlhabenheit mit auf diese Erdenwelt brachten. Seine Mutter war die einzige Tochter eines reichen Kauf- und Schiffsherrn zu Hamburg gewesen. Aber, wie es schon so geht im Leben, eines Tages sanken bei einem heftigen Seesturm drei seiner Frachtschiffe, als sie, beladen mit reichen Schätzen, dem heimatlichen Hafen zusegelten. Damit versank dem Alten leider der größte Teil seines Vermögens, und er nahm sich den Verlust so zu Herzen, dass er in ein hitziges Fieber fiel und kurze Zeit darauf starb. Nach seinem Hinscheiden führte die kaum 20-jährige Tochter noch eine Weile die Geschäfte, allein sie wurde von den sogenannten Freunden des Hauses bald so sehr übervorteilt und betrogen, dass der Ruin unausbleiblich schien. So blieb ihr nur die Wahl, entweder dienen oder heiraten. Dies Letztere erschien ihr noch als das Glücklichere, umso mehr, als sich gerade in jenen Tagen ein tüchtiger junger Rechtsanwalt aus Bayern um sie bewarb. Dieser brachte den Rest der Schiffe und Waren vorteilhaft unter den Hammer
und verlegte seine Praxis in das alte Patrizierhaus seines Vaters zu München. Bald hatte er sich einen glänzenden Namen gemacht und besaß nun ein so hohes Einkommen, dass nach seinem Abscheiden alle seine Kinder, 8 an der Zahl, lachende Erben hätten werden können. Aber leider, wenn einen der Teufel reitet, geht's ins Verderben. Der kaum 50-jährige Mann wurde plötzlich von der fixen Idee gepackt, er müsse sich unbedingt um eine Staatsstellung bewerben. Denn wenn er nun heute oder morgen stürbe, hätte ja seine Wittib mitsamt den Kindern nicht einen Pfennig Pension. Das Vermögen, welches er ihnen hinterließ, dachte er, würde bei einer Teilung durch 9 sicherlich nicht ausreichend sein, um alle so zufrieden zu machen, wie er dies wünschte. Diese närrische Idee nun brachte ihn dazu, dass er seine glänzende Praxis aufgab und Amtsrichter wurde. Sein Einkommen verminderte sich allerdings dadurch auf 1/4 des früheren, aber bei seinem Ehrgeiz konnte er es bald zum Gerichtsrat bringen. Leider half auch dies nicht viel, denn das Unglück wollte, dass er noch 30 Jahre lebte und also nach und nach alles zusetzte, was er als Rechtsanwalt verdient hatte. So kam es, dass nach seinem Hingang die Witwe samt ihren Kindern in Verhältnissen dastand, die nicht gerade rosig genannt werden konnten. Und als bald danach auch sie das Zeitliche gesegnet hatte, machte die Teilung des Erbgutes dem Rechtsrat Schäuflein und seinen 7 Geschwistern zwar viel Arbeit, aber wenig Freude. Der Rechtsrat, als der Jüngste, heiratete sofort nach dem Heimgang seiner Eltern die Tochter eines gänzlich verarmten adeligen Majors um ihrer schönen Augen willen. Und da ihm das hübsche Mädchen außer einem Herzen voll warmer Zuneigung und einem Kopf voll überspannter Ideen nicht viel in die junge Ehe einbrachte, so wurde auch durch sie der Geldsäckel der Schäufleins nicht voller. Seiner sonst glücklichen Ehe entsprossen 3 Töchter, und so musste sich nach seinem Wegscheiden die verwitwete Frau Rechtsrätin mit diesen und einer nicht allzu reichlichen Pension schlecht und recht durchbringen. Von den 7 Geschwistern des Rechtsrats war das älteste ein Mädchen namens Adele. Dieses Fräulein blieb unverheiratet und schloss sich ganz an den jüngsten Bruder, den Rechtsrat, an. Und nach seinem Tode zog sie, in richtiger Erwägung und Einschätzung der Verhältnisse, ganz zur Schwägerin und half ihr mit dem wenigen, was sie ihr eigen nannte, rechtschaffen über die Misere des täglichen Lebens hinweg. Dies war auch durchaus notwendig. Denn die Rechtsrätin, infolge ihres Standesbewusstseins erhaben über jede Berufsarbeit, hatte nicht das Zeug in sich, durch eigene Kraft ihren Kindern mehr als des Tages Notdurft zu bieten. Und als ihre beiden größeren Töchter das Glück hatten, unter die Haube zu kommen, da wäre es der Witwe wohl schlechterdings unmöglich gewesen, ihnen nur eine einigermaßen standesgemäße Aussteuer mitzugeben, wenn nicht Fräulein Adele auch hier helfend eingegriffen und ihre Sparpfennige geopfert hätte. Denn die beiden Mädchen wurden von Kavalieren geheiratet, die zwar ziemlich betagt, aber sehr vornehm und vermögend waren. Also war nur mehr die Jüngste, Rosalie, im Hause. Aber auch um diese Tochter brauchte die Rätin sich nicht viel zu sorgen. Tante Adele hatte auch hier ein offenes Auge und ein gutes Herz für die Bedürfnisse des jungen Mädchens. So kümmert sich also die Schwägerin fast mehr als die Mutter um das Wohl des Hauses und erntet dafür manches Dankeswort von der Rechtsrätin. Trotz ihrer Dankbarkeit aber kann diese sich nicht recht erwärmen für Adele. Eine schier unüberbrückbare Kluft steht zwischen ihnen und es gibt alle Augenblicke kleine Unstimmigkeiten und Reibereien unter ihnen. Dies ist aber ganz natürlich. Denn erstlich ist Fräulein Adele bürgerlich, absolut gutbürgerlich. Frau Rechtsrat Schäuflein aber ist Aristokratin vom Kopf bis zu den Zehen, trotz ihrer Armut. Und Fräulein Adele ist keine Freundin des Adels, ganz besonders des Verarmten, wie sie ja überhaupt alle sogenannten Titel ohne Mittel verabscheut und alle Vornehmtuerei verachtet. Da ist nun vor allem die Lebenshaltung der Rechtsrätin, die ihren Unwillen und Widerspruch fast täglich herausfordert. Wie man als vermögenslose Witwe eine vornehme Wohnung im teuersten Stadtviertel bewohnen kann, das ist ihr ganz rätselhaft. Und ebenso wenig begreift sie, dass die Schwägerin immer noch einen Salon, ein Speisezimmer, ein Boudoir haben muss. Schon das Wort Boudoir treibt ihr die Galle ins Blut und die Zornesröte auf die Wangen. Dass man echtes Porzellan und gutes Silberzeug, feinen Damast und teures Kristall auf dem Esstisch hat, ist ja auch in guten Bürgerkreisen Brauch und ein Zeichen behäbigen Reichtums. Aber alles dies ist nur schön, wenn eben auch der Inhalt dieser Platten und Schüsseln ihrer Beschaffenheit entspricht. Aber so, wie es bei der Rechtsrätin Brauch ist, außen hui und innen pfui, so hatten es die Schäufleins nie gehalten. Da gab es an den Wochentagen Suppe, Fleisch und Gemüse, an Sonntagen aber bog sich schier die Tischplatte unter der Last des schweren Bratens, all der Zutaten und der leckeren Nachspeisen. Eben kommt die gute alte Dame wieder in die Küche und trifft Rosalie, die jüngste Tochter des seligen Rechtsrats, beim Kochen an. Sie hebt den Deckel von einem dampfenden Hafen und zieht die Nase hoch. »Was gibt's denn heut wieder grünes, Rosal? Das riecht ja wie meine Heublumenbäder.« Ihre Nichte schält eben Kartoffeln und erwidert etwas verlegen. »Ach, du weißt ja, Tante Adele, nichts Besonderes. Mangoldspinat und Kartoffelschnitz.« Und mit einem Seufzer fügt sie hinzu. »Wenn's doch endlich mal so weit wär, dass wir wieder zu Schiermosers gingen. In der Sommerfrische konnte man sich doch wenigstens satt essen um sein Geld.« Die Tante nickt. Aber sie kann es nicht unterlassen zu sagen, »Das könntet ihr auch hier ganz gut, wenn ihr nicht mit eurer überspannten Vornehmheit euch selbst und die anderen belügen würdet. Aber nein, da muss der Schur fix her und müssen Seidenfähnchen her und die Loge im Theater muss auch her. Ach was, ich mag gar nimmer reden. Bei deiner Mutter ist ja doch Tauf und Griesam verloren.« Sie geht erregt aus der Küche. Aber nachdem sie wieder etwas ruhiger geworden ist, fällt ihr der Seufzer ihrer Nichte wieder ein. »Wenn wir doch wieder bei Schiermosers wären.« »Natürlich. Das ist doch das einzige Glück, dass man den Schiermoserhof als Zuflucht hat. Dass man sich jeden Sommer bei Milchschüsseln und Schmalztöpfen, bei Eiern und Nudeln wieder erholen kann von der Traurigkeit des armseligen Stadtwinters. Sofort wird sie mit der Schwägerin reden. Sofort.« Und sie läuft augenblicklich hinüber in das Speisezimmer, wo die Rätin eben das Silberbesteck aus dem Schrank nimmt.